Grüß euch zum B3C Mathe Podcast. Am Anfang wie immer, wie kann man mit dem Podcast arbeiten? Ihr geht auf meine Homepage www.b3c.at und druckt euch dort die Unterlagen zur jeweiligen Podcast-Folgen aus. Mit dem Ausdruck am Stift und GeoGebra sucht sich einen ruhigen Platz und hört euch den Podcast an. Wenn der Ton zum Hören ist, dann stoppt den Podcast kurz und rechnet in Ruhe euch ein Beispiel. Erst wenn ihr fertig seid, schaltet den Podcast wieder ein. Lösungswege für alle Folgen gibt es auch online auf www.b3c.at, allerdings nur mit Hilfe von einem dreistelligen Code, den man während des Podcasts ziffernweise mitnotieren kann, immer wann der Ton erklingt. So, bereit? Heute ist ein Kapitel dran, das fast umfangreich an der Zeit kommt, und trotzdem ist es so, dass in der Oberstufe eigentlich immer ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Immer am Schluss vom Schuljahr und immer, was sie nur ausgeht. Und so kommt eigentlich ein mathematisches Kapitel, das genau in der Zeit, in der wir uns jetzt befinden, bei der es um Datenauswertung, um Prognose, um statistische Analyse geht, halt einfach gar nicht wichtiger sein könnte, dass man sich vorstellen kann. Die Mathematik, die dahinter steckt, die hilft, dass man unvorstellbar große Mengen von Daten, die ja irgendwo herkommen, die entweder von den Menschen selber preisgegeben werden, die gemessen werden, die gezählt werden, dass man die Daten nicht nur in einer Liste stehen hat, sondern einfach analysiert und aus diesen Analysen dann tatsächlich Informationen gewinnt, die man hauptsächlich, und darum geht es in Wirklichkeit, dazu nutzt, dass man Prognosen erstellt für die Zukunft, für Ereignisse, die bis jetzt noch nicht eingetreten sind. Und wenn man da Mathematik und Computertechnologie kombiniert, dann kommt man halt zu Informationen, von denen wir wissen, dass es eben möglich ist, Trends schon im Vorfeld eigentlich vorauszusagen. Und selten gibt es bessere Argumente für die Anwendung von der beschreibenden Statistik als in der Zeit, in der wir jetzt leben. Für diese beschreibende Statistik geht es so los, dass man Begriffe kennenlernt, von denen man das Gefühl hat, naja, das ist eigentlich alles klar. Namen muss man vergeben, damit man in der Mathematik immer weiß, wovon man redet. Und deshalb ist dieses erste Kapitel der beschreibenden Statistik eigentlich einmal eins, das tatsächlich die Begrifflichkeiten, die da vorkommen, beschreibt und einfach ein paar Darstellungsformen von statistischem Material einmal grundlegend vorstellt, bevor wir in die nächsten Kapitel dann genauer auf diese ganzen Formen und Werte eingehen können. Vorweg einmal, die Menge der zur Verfügung stehenden Daten, das ist nicht immer ganz klar, was da gemeint ist. Die Mengen, von denen man spricht, die reichen von der Grundgesamtheit, also der gesamten zur Verfügung stehenden Daten, bis hin zu kleinen Stichproben, von denen man halt dann die Ergebnisse oder von den Befragungen die Ergebnisse halt tabellieren kann und tatsächlich real zur Verfügung hat. Zur genaueren Information ist da auch wieder die jetzige Situation ganz brauchbar. Die Grundgesamtheit wären die Anzahl der Erkrankungen von Menschen an dieser Infektionskrankheit Corona in einem bestimmten Land, und man kann die aber nicht erfassen. Man kann die nicht erfassen, aber man kann Stichproben nehmen, und wenn man eine Stichprobe nimmt, beispielsweise an Ort, und in dem Ort alle Menschen, die da drinnen sind, testet, dann hat man eben was in der Hand, statistisches Datenmaterial, aus dem man was ableiten kann für die Grundgesamtheit. Und man sammelt aus der Grundgesamtheit eben auf unterschiedliche Art und Weise Daten, üblicherweise, so wie vorher schon erwähnt, um aus diesen gesammelten Daten der Stichprobe halt dann was für die Grundgesamtheit vorauszusagen. Die Begriffe, die man bei der Statistik da verwendet, die tauchen natürlich zum Teil in der Mathematik auch woanders aus, und das berühmteste davon ist die Variable selber. Das Merkmal, kann man auch sagen, Also der Infektionsstatus zum Beispiel oder gar ganz anders die Körpergröße, Augenfarbe, eine gewählte Partei oder so weiter, die werden als Variable bezeichnet und diese Variablen haben Werte. Wert hast du dann, dass bei der Körpergröße der Wert 182, 146, 168 irgendwie sowas ist. Beim Gesundheitszustand, man das beschreiben kann mit erkrankt oder genesen oder wie auch immer, was sich für verschiedene Gesundheitszustände bezogen auf den Corona-Status ergeben. Bei der Augenfarbe brauche ich es nicht weiter beschreiben. Die zur Verfügung stehenden Daten aus der Grundgesamtheit, die durch eine Stichprobe entnommen worden sind, werden dann zusammengefasst, das heißt also hintereinander angeschrieben. Und dann habe ich eine Datenliste zur Verfügung und diese Datenliste wird in der Mathematik oft wie eine Menge halt in geschwungenen Klammern aufgeschrieben und als Urliste bezeichnet. Was für Variablen werden voneinander unterschieden? Kommen wir gleich dazu. Kurz vorher die erste Ziffer zum Entschlüsseln vom Lösungs-PDF und die lautet 0. Grundtypen von Variablen gibt es drei verschiedene und eigentlich bei der Beschreibung von dem, was eine Variable ist, ist jetzt eigentlich schon alles ein bisschen vorgekommen. Die eigentlich augenscheinlichsten Variablen sind die metrischen Variablen, die hier als dritter da angeführt sind. Das sind solche, die durch Zahlen dargestellt sind und die Körpergröße war halt sowas. Eine Körpergröße wird einfach in einer reellen Zahl angegeben. Die sind hintereinander angereiht. Man kann die Körpergrößen sortieren. Und vor allem werden sie immer durch Zahlen ausgedrückt. Und wenn man so eine Variable hat, dann bezeichnet man die als metrische Variable. Variable, die durch eine Beschreibung, durch eine verbale Beschreibung angegeben werden, zum Beispiel die Farbe von Autos, die kann man nicht sortieren. Man kann nicht mit diese Sorten von Variablen rechnen. Man kann sie ja eigentlich wandern, nur verschlüsselt in Zahlen ausdrücken. Bei der Autofarbe zum Beispiel mit einer Seriennummer oder wie auch immer. Also solche Variablen, die verbal beschrieben werden, Augenfarbe, grau, blau, braun und so weiter, können nicht sortiert werden und heißen nominale Variable. Und dazwischen gibt es die ordinalen Variablen, die sind so ein Zwischenzustand zwischen den beiden. Grundsätzlich kann man es durch Zahlen angeben, sie können aber auch verbal beschrieben werden. Trotz allem sind sie sortierbar, unterliegen irgendeiner Ordnung und die beste Beschreibung einer ordinalen Variable sind die Schulnoten, die man mit von sehr gut bis nicht genügend beschreiben kann. Aber eben auch mit Ziffern, wie man weiß, von 1 bis 5. Die drei Sorten von Variablen stehen dann also, wenn man eine Stichprobe aus der Grundgesamtheit entnommen hat, zusammen in einer Urliste. Und in der Urliste kann man sich jetzt was aussuchen. Ich habe eine Urliste zum Beispiel von den Würfelergebnissen, wenn ich 200 mal würfelt. Und die kann man da jetzt auszusuchen bei den 200 mal Würfeln, wie oft ich einen Sechser gewürfelt habe. Und wenn da jetzt rauskommt, das sind 42 mal der Sechser dabei, dann ist von den 200 mal halt ein bestimmter Bruchteil des eingetreten, was ich mir vielleicht beim Entscheider nicht wünsche. Und der erste Begriff der Häufigkeit ist die absolute Häufigkeit und da ist gar nichts dahinter, außer dass ich die Anzahl der identischen Werte in einer Urliste halt zusammenzählen. Die absolute Häufigkeit war dann von dieser Urliste 200 Würfelwürfe einfach 42. Sie wird mit einem Großbuchstaben bezeichnet, H für Häufigkeit, und unterscheidet sie damit von der relativen Häufigkeit, der mit einem Kleinbuchstaben beschrieben wird. Und die relative Häufigkeit sagt schon ein bisschen mehr aus. Wenn ich bei demselben Beispiel bleibt, dann kann man den außer dieses Zusammenzählen der identischen Werte von Variablen, kann man natürlich auch den Prozent Satz dieses Auftretens des Sechser in der Urliste berechnen und ich muss dann einfach nur durch die Anzahl der Würfelwürfe dividieren. Ich hätte dann also 42 durch 200 als relative Häufigkeit da berechnet. Normale Prozentrechnung, die man dann in Wert entweder zwischen 0 und 1 in einem Komma, in einer Kommazahl, beziehungsweise halt tatsächlich in Prozent angeben, die relative Häufigkeit des Auftretens der Sechser in der Urliste der Würfelwürfe angibt. Also das sind die zwei wichtigsten Begriffe, die absolute Häufigkeit und die relative Häufigkeit. Aus Urlisten möchte man jetzt bestimmte Werte berechnen, um die Analyse von Datenmaterialien nochmal zu beginnen. Und das Zentralmaß, sagt man, das am weitesten oben steht, das jeder eigentlich kennt und das jeder mit einem Durchschnitt bezeichnet, das heißt mathematisch-arithmetisches Mittel, ist jedem schon mehrmals begegnet. Und dieser Durchschnitt oder Mittelwert, der berechnet sich einfach aus der Summe der ganzen Variablen, dividiert durch die Anzahl der zur Verfügung stehenden Datensätze insgesamt oder also die Anzahl der Elemente in der Urliste drinnen. Die Beispiele kann man sich natürlich auf der einen Seite sparen, wo man einen Mittelwert ausrechnet, weil das tatsächlich jeder kann. Von jedem Notendurchschnitt, von jedem Test in einer Klasse kann man sich, indem man die Noten zusammenzählt und dann dividiert, den Durchschnitt berechnen. Allerdings Umkehrungen von solchen arithmetischen Mittelaufgaben sind dann nicht ganz auf der Hand liegend und nach der nächsten Ziffer fürs Lösungs-PDF, dann kommen kurz zwei Beispiele zu dem. Die nächste Ziffer vom Lösungs-PDF lautet 4. Also bei dem Beispiel geht es um 25 Schülerinnen, von denen eine Schülerin als außerordentliche Schülerin geführt wird und beim Test kriegt man das arithmetische Mittel von 25 Schülern außer, da kommt 12,6 außer und der Mittelwert von allen Schülern, die halt nicht als außerordentlich geführt werden, also alle anderen 24, beträgt 12,5. Man hat also zwei Mittelwerte gegeben, 12,6 und 12,5 und der Unterschied ist, einmal ist die Schülerin dabei und einmal nicht und der Auftrag dieser Aufgabe ist, dass man ausrechnen muss, was für Punkteanzahl hat diese Schülerin dann gehabt. Man stellt zwei Gleichungen auf, die ein bisschen beschreiben, was das arithmetische Mittel eigentlich ist. Also 12,6 ist der Wert, wenn alle miteinander gerechnet worden sind, alle 25 und 12,5 war der Wert, wo es nur bis 24 gerechnet ist. Wenn man die Gleichungen umformt, also mit dem Nenner da multipliziert, dann schauen sie sehr ähnlich aus, stehen da untereinander und wenn man die eine von der anderen abzählt, dann ist auf der rechten Gleichungsseite nur mehr das x25 über. Also Gleichung 1 minus Gleichung 2 ergibt die Differenz der linken Seiten und auf der rechten Seite steht nur mehr x25 und das ist 15. Ja, und so ist ein ähnliches Beispiel für euch zur Verfügung. Das Beispiel geht jetzt in einer ähnlichen Art und Weise zu berechnen. Und das könnt ihr euch gleich einmal als nächster anschauen. Ja, dann kommen wir aus dem arithmetischen Mittel zu weiteren sogenannten Zentralmaßen. Es gibt den Modus. Der Modus von einer Urliste ist der Wert, der am häufigsten in der Urliste drinnen vorkommt. Der Median, heißt auch Zentralwert, ist der Wert, der nicht ganz augenscheinlich da aus der Liste rauskommt. Da muss man nämlich diese Urliste als erst einmal da rein noch sortieren. Von der kleinsten bis zum, vom kleinsten bis zum größten Wert. Und der Wert, der dann in der Mitte steht, also tatsächlich gleich weit von links und rechts entfernt ist, der heißt Median. Und wenn das aber eine gerade Anzahl von Werten ist, die da in der Liste, in der Urliste drinnen enthalten sind, dann nimmt man das arithmetische Mittel von den beiden Werten, die in der Mitte stehen. Dann hat man auch wieder einen Median zur Verfügung. Ein Quartil ist die ganze Sache vom Median nur ein bisschen weitertrieben, nämlich man nimmt jetzt den Median her und die linke und die rechte Seite schaut man sich getrennt an und man berechnet erneut einen Median, nämlich den von der linken Seite und den von der rechten Seite und dann hat man die Menge eigentlich in vier Teile aufgeteilt, die jeweils aus gleich viel Elementen bestehen und die Werte, die da die Grenzen darstellen, die nennt man Quartile. Und das zweite Quartil ist dann praktisch dasselbe wie der Median. Minimum, Maximum ist leicht zu beschreiben. Der kleinste Wert, der in der Urlisten vorkommt, der größte Wert, der in der Urlisten vorkommt. Und die Spannweite ist jetzt die Differenz von den zwei. Also so weit, wie der kleinste und der größte Wert in der Urliste von der Wand entfernt sind, das bezeichnet man als Spannweite. Ja, nicht nur mit geschwungenen Klammern angeführte lange Listen sind spannend zum Anschauen, sondern zum Analysieren braucht man grafisches Material. Und die Grundsachen, wie man so Grafik aus Urlisten erzeugen kann, möchte ich auch in dem Podcast nur ganz kurz aufzählen. Vorher nur die letzte Ziffer zum Entschlüsseln vom Lösungs-PDF und die lautet 3. Ja, Darstellungsformen, auch wieder so wie beim Mittelwert. Am Anfang hat man das Gefühl, ist eigentlich alles klar, völlig leicht. Wenn man sich ein bisschen weiter vertieft, kennt man sich auf einmal eigentlich ohne Erklärung nicht mehr aus. Säulendiagramme sind Darstellungsformen, wo die Häufigkeiten oder auch relativen Häufigkeiten von den einzelnen Werten der Variable einfach als Rechtecke verschieden hoch dargestellt werden. Und wenn es nicht verschieden hoch, sondern verschieden breit dargestellt werden und untereinander und horizontal gezeichnet sind, dann nennt man es Balkendiagramme. Wenn man keine Rechtecke macht, sondern einfach nur Linien zeichnet, dann heißen es nicht Säulendiagramme, sondern Stabdiagramme. Und wenn man die Spitzen dieser Linien miteinander verbindet, die Linien möglicherweise sogar weglässt, dann sind das so Polygonzüge, nennt man sowas in der Mathematik, also so stückweise zusammengesetzte gerade Strecken. Also so ein Polygonzug, der die Häufigkeiten darstellt, der heißt halt dann auch Häufigkeitspolygon. Für relative Häufigkeiten nimmt man eher die Darstellung in einem Kreis, weil ein Kreis einfach, wenn er rundherum geht, immer sowas wie eine Vollständigkeit, also 100% symbolisiert, kann man halt da auch ganz gut relative Häufigkeiten einzeichnen. 360 Grad mal den Prozentwert, den man eigentlich darstellen will, ergibt den Innenwinkel des Sektors, der dann aufgezeichnet ist. Das sind Dinge, die völlig klar sind. Andere Sachen brauchen dann eine kleine Beschäftigung damit, zum Beispiel das Histogramm. Ganz leicht erklärt, wenn man Körpergrößen sammelt von einer Klasse und ich mache die also jetzt auf Zehntel Zentimeter genau, dann kann ich das ein bisschen schwer in einem Säulendiagramm aufzeichnen, weil es ist einer 1,68,4 und einer ist 1,69,2 und einer ist 1,73,1 und einer ist 1,73,7 und eigentlich bringt es das nichts, das landet ob da Säulen, die gleich hoch sind, weil immer jeder Wert nur einmal vorkommt. Wenn man da was Gescheites draus machen will, dann eignet sich ein Histogramm. Und ich mache das so, dass ich meine Urliste halt sinnvoll unterteile. Ich sage einmal, die von 1,60 bis 1,65 groß sind, die von 1,65 bis 1,70 groß sind und so weiter. Ich mache also Klassen. Das nennt man Klassen. In einer bestimmten Breite, das war jetzt zum Beispiel so mit 5 cm. Und dann zähle ich, wie viel von meiner Urliste fallen in den Bereich einer und so hoch wird dann mein Balken. Das ist grundsätzlich einfach auch wieder zum Zeichnen, auch ganz einfach zum Überlegen. Die einzige Schwierigkeit besteht darin, dass man es auch machen kann, dass innerhalb von einem Histogramm unterschiedlich breite Klassen vorkommen. Das heißt, ich kann zum Beispiel angeben, alle Körpergrößen, die rund um 1,70 sind, immer so in 5 cm breiten Klassen. Und dann sage ich, ja, alle, die kleiner wie 1,60 sind, also sage ich mal von 1,40 bis 1,60 und die anderen von 1,80 bis 2 Meter. Das heißt, ich habe da eine Klasse, die ist viermal so breit, die ist also viermal 5 cm breit, weil da sind nur mehr so wenig und die möchte ich alle zusammenhauen. Damit aber die Grafik jetzt nicht verfälscht ist, kann man nicht eine Klasse, die einen viel größeren Bereich abdeckt, gleich hochzeichnen wie die anderen Klassen. Weil sonst hätte man dann auf der Seite einen Anstieg, nur weil die Klasse irgendwie breiter erscheint. Und deshalb dividiert man die Häufigkeit von einem Histogramm durch die Klassenbreite und dann habe ich eine Darstellungsform, so wie auch in der Skizze da angegeben, bei der man in Wirklichkeit den Flächeninhalt von diesen Balken mit den Häufigkeiten gleichsetzen kann. Da geht es also nicht wie beim Säulendiagramm um Höhen, sondern um die Flächen, die da dargestellt sind. Und das letzte ist der Boxplot. Der Boxplot ist eine Darstellungsform, bei der man die Quartile von der Urliste kennen muss. Wenn man sich einen Boxplot von links nach rechts anschaut, dann enthält der fünf senkrechte kleine Strichhalme. Und er beginnt mit dem ersten Strichhalm mit dem kleinsten Wert, der in der Urliste vorkommt. Und endet auf der rechten Seite mit dem größten Wert, der vorkommt. In einer so einer Zahlengerade wird das eingezeichnet. Also ich habe einmal die Spannweite ganz gut mit den beiden Antennen, die von links nach rechts gingen, eingezeichnet und in der Mitte die zwei Rechtecke, die nebeneinander hängen, die zeichnen die Quartile ein. Das heißt also, das Strichhalm, das im Rechteck drinnen ist, ist der Median dieser Datenmenge und die Rechtecke, die links und rechts weggegangen, gingen bis zu den Quartilen. Das heißt, dass ein Quartil, das in dieser Menge praktisch vorkommt, abgebildet wird als ein Stickerl von den vier Stickerln, die da im Boxplot zu sehen sind, also von der linken Antenne bis zum Rechteck, vom Rechteck linke Seite bis zum Strichhalm, dann Rechteck rechte Seite und die rechte Antenne. Das sind zwar unterschiedlich groß, also weit auseinander, trotzdem sind aber in jedem diesen vier Stickerl gleich viel Werte dieser Variable drinnen. So kann man also eine Aufteilung von Werten in einem bestimmten Bereich einer Datenmenge sichtbar machen. So, da, das war's schon wieder. Die Verabschiedung ist wie immer kurz. Bis zum nächsten Mal auf B3C.